Das ist richtig schön, euch hier so von oben zu sehen. Wunderbar, dass das heute so klappt und dass das Wetter auch mitmacht. Ja, liebe Gemeinde, einer Umfrage zufolge können 2 von 3 Menschen unter 30 nicht benennen, was es mit Pfingsten auf sich hat. Wir könnten ja jetzt mal den Test machen. Wer ist unter 30? Ah, okay, euch, ihr seid mal ausgenommen. Ihr wisst, was Pfingsten bedeutet. Ihr gehört nicht zu dieser Umfrage. Oder ihr seid die, die das wissen. Also 2 von 3 Leuten unter 30 wissen inzwischen nicht mehr, was es mit Pfingsten auf sich hat. Es ist auch gar nicht so einfach, denn in dem bekanntesten Pfingsttext aus der Apostelgeschichte 2 ist ja die Rede von einem Brausen, von feurigen Zungen, mit denen der Heilige Geist herabkommt. Menschen aus unterschiedlichen Nationen verstehen eine Sprache, die erste Gemeinde wird gegründet und Menschen lassen sich in Scharen taufen. Oha, so viele Bilder, so viele Symbole, manches wirkt davon eher fremd. Wie übersetzen wir das in unsere Lebenswelt? Der Text aus dem Johannesevangelium, den wir gerade vorhin gehört haben, der wirkt da zumindest ein bisschen geerdeter, finde ich. Jesus ganz nah bei den Menschen, der Geist eingehaucht. Gottes Geist in uns. Mit jedem Atemzug sind wir verbunden mit ihm, mit dem Schöpfer allen Lebens. Atem Gottes, der uns belebt. Atem Gottes, der einen langen Atem schenkt, da wo unserer manchmal nicht ausreicht. Vielleicht ist Pfingsten von allem etwas. Gottes Geistkraft, die belebt, die aufhilft, die Verständigung schenkt, die Menschen zusammenführt. Ich möchte heute Morgen mit euch einmal auf den Vorläufer des ersten Pfingstfestes sehen, den Prototypen von Pfingsten sozusagen. Meistens wird ein Prototyp ja noch verändert, verfeinert und korrigiert, aber es gibt Grundlinien, die werden beibehalten, die wird man immer wieder erkennen können. Deshalb ist es spannend, einmal genauer hinzusehen, um dieses Fest besser zu verstehen. Hören wir also den Predigttext heute einmal auf diesem Ohr. Das ist der Vorläufer der Pfingstgeschichte. Und dafür gehen wir hinein in eine Situation, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Pfingsten zu tun hat. Wir gehen zurück zum Volk Israel. Das Volk ist in der Wüste, schon eine ganze Weile. Wir kennen die Geschichte. Die schweren Jahre in Ägypten, Zwangsarbeit, Schläge, Erniedrigung, Hunger, all das liegt lange zurück. Was auch lange zurückliegt, ist die Euphorie über die Befreiung, Jubel, Erleichterung, die hoffnungsvolle Sicht nach vorn. Auch das liegt ziemlich lange zurück. Der neue Alltag, von dem sich die Israeliten so viel erhofft hatten, er sieht so anders aus. Kein blühendes Land, in dem Milch und Honig fließt, sondern Wüste, trocken, karg und staubig. Und das soll's gewesen sein? Sicher, auch in der Wüste passieren Wunder. Gott versorgt sein Volk mit Wasser. Ein trockener Felsen fängt an zu sprudeln. Und jeden Tag gibt es frisches Brot, Manna, jeden Morgen wie vom Himmel gefallen. Manna zum Überleben. Aber die Israeliten werden mürrisch. Interessant, selbst an das größte Wunder kann man sich anscheinend gewöhnen. Interessant, dieses Phänomen der Gewöhnung. Dass man meint, man hätte einen selbstverständlichen Anspruch auf etwas, was bis vor kurzem noch sehr besonders war. Trotz aller Fürsorge beseitigt Gott das Grundproblem nicht. Die Wüste bleibt. Er mutet seinem Volk das zu, diese Dürre auszuhalten. Und die Israeliten, die werden mürbe, dünnhäutig. Unmut kommt auf. War es in Ägypten denn wirklich so schlecht? Es hatte doch eigentlich auch seine guten Seiten, ja damals. Und hier setzt unser Predigttext ein. Wir hören Auszüge aus dem 4. Buch Mose aus dem 11. Kapitel.
Und das Volk lag dem Herrn mit schweren Vorwürfen in den Ohren. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle. Nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna. Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. Das Manna dagegen. Die Leute pflegen umherzugehen und es zu sammeln. Sie mahlen es mit der Handmühle oder zerstampfen es im Mörser, kochen es in einem Topf und bereiten daraus Brotfladen. Schmeckt wie Ölkuchen.
Vielleicht ist es einigen von euch gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen. Es ist ja auch schon gegen die Mittagszeit. Ja, vom kulinarischen Standpunkt aus gesehen war der Auszug aus Ägypten anscheinend ein einziger Fehlschlag. Was es da früher alles gab? Melonen, Zwiebel, Knoblauch und natürlich Fleisch, viel Fleisch. Wir waren zwar versklavt, aber das Essen war wenigstens lecker. Und hier, Manna gekocht, Manna pur, Manna als Suppe, wir können es nicht mehr sehen. Uns wird übel. Tu was, Mose. Tu was, Gott. Unser erstes Pfingstfest beginnt also mit einem Ärger über das Essen. Das Volk ist frustriert über die Versorgung. Manna, das ihr Überleben gesichert hat, ist so selbstverständlich geworden. So selbstverständlich, dass sie es beinahe überhaben. Und wie reagiert Gott?
Als der Herr das hörte, entbrannte sein Zorn. Das Feuer des Herrn brach bei ihnen aus und griff am Rand des Lagers um sich.
Gott ärgert sich. Er wird richtig zornig auf sein Volk. Wer will es ihm verübeln? Sein Volk von den Ägyptern geschlagen, klein gehalten, gedemütigt, alles schon vergessen? Die Hilfeschreie zu Gott, alles schon vergessen? Die vielen, vielen Wunder zur Befreiung, schon vergessen? Alles egal, wir wollen Knoblauch und Fleisch. Liebe Gemeinde, anscheinend ist das ein menschliches Phänomen. So sind wir anscheinend gestrickt. Wir verklären die Vergangenheit, wenn die Gegenwart anstrengend wird. Erinnerung vergoldet, sagt der Volksmund. Im Rückblick erscheint vieles besser, freundlicher, heller, wenn wir enttäuscht sind von der Gegenwart, wenn es nicht nach unseren Vorstellungen geht. Wir sind hilflos, ungeduldig und machen dann gerne andere Menschen und nicht zuletzt Gott für unser Unglück verantwortlich. Gott, die Sache mit dir habe ich mir anders vorgestellt. Wo bist du? Was ist denn nun mit deiner Verheißung? Irgendwie menschlich. Und Gott ärgert sich nicht darüber, dass die Israeliten Appetit auf Fleisch und Knoblauch haben. Ich glaube auch nicht, dass Gott zornig auf uns ist, wenn wir uns nach früher zurücksehnen, weil das Leben hier und jetzt gerade anstrengend ist. Wir müssen nicht alles gut finden, was ist. Das ist nicht der Punkt. Was Gott seinem Volk übel nimmt, es wird blind für Gottes Gegenwart. Die Israeliten trauern dem Vergangenen so sehr nach, dass sie nicht sehen, was Gott hier und jetzt aus Liebe für sein Volk tut. Er ist doch da. Er kümmert sich. Er versorgt sie. Er ist mit ihm auf dem Weg. Er führt sie in die Weite. So viele Zeichen, in denen er sich zeigt, trägt, hält, bewahrt, begleitet. Aber die Israeliten nehmen das nicht wahr. Sie denken nur wehmütig zurück und machen Gott und seine Rettungsgeschichte damit klein. Wie geht es eigentlich Mose damit? Gott hatte ihn ja mehr oder weniger dazu überredet, das Volk zu führen.
Mose aber war verstimmt und sagte zum Herrn: Warum hast du deinen Knecht so schlecht behandelt? Und warum habe ich nicht deine Gnade gefunden, dass du mir die Last mit diesem ganzen Volk auferlegst? Sie weinen vor mir und sagen zu mir: Gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich für dieses ganze Volk Fleisch nehmen? Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen. Es ist mir zu schwer. Wenn du mich so behandelst, dann bring mich lieber gleich um, wenn ich überhaupt deine Gnade gefunden habe. Ich will mein Elend nicht mehr ansehen.
Gott, ich habe das Gemeckere so satt. Ich mag nicht mehr. Bin ich eigentlich dafür zuständig, dieses Volk zu verpflegen, zu trösten, zu hätscheln? Bin ich etwa die Mutter dieser Truppe? Du bist doch ihr Gott. Von mir aus lass mich sterben, aber mach, dass das Gemecker aufhört. Mose wird alles zu viel. Das Essen mag ich nicht. Wo ist mein Sportzeug? Warum ist meine Hose noch nicht sauber? Oder wo bleibst du denn? Keiner kümmert sich um mich. Vielleicht kommt das manchen Eltern bekannt vor. Vielleicht auch manchen Kindern, die sich um ihre Eltern kümmern. Manchmal nichts als Gemecker und Geseufze, obwohl man sich so viel Mühe gibt. Auch Mitarbeiter in christlichen Gemeinden kennen das. Nahezu in jedem Beruf kann man sich das fragen. Wozu habe ich mich eigentlich so ins Zeug gelegt? Warum mache ich das eigentlich? Das murrende Volk und eine unklare Zukunft vor sich, Mose scheint müde und er macht seinem Ärger Luft. Nun hat unser Text bisher mit Pfingsten und dem Heiligen Geist noch nichts zu tun. Wir haben einen zornigen Gott, ein unzufriedenes Volk und einen frustrierten Mose. Na bravo. Von Begeisterung ist weit und breit nichts zu spüren. Wie ereignet sich denn jetzt Pfingsten?
Da sprach der Herr zu Mose: Versammle 70 Männer, die du als Älteste des Volkes und Listenführer kennst, vor mir und bring sie zum Offenbarungszelt. Dort sollen sie sich mit dir zusammen aufstellen. Dann komme ich herab und rede dort mit dir. Ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht, und lege ihn auf sie. So können sie mit dir zusammen an der Last des Volkes tragen, und du musst sie nicht mehr allein tragen.
Vielleicht haben wir erwartet, dass Gott die Situation im Volk grundlegend ändert, dass er seinen Geist auf das Volk fallen lässt, dass sie zur Einsicht kommen und fröhlich in das verheißene Land einziehen. Ein Schnipp und alles wird gut. Gott wird es schon richten. Manchmal wünschten wir uns das. Aber Gott handelt anders. Er bezieht Mose und das Volk mit ein in sein Handeln. Mose soll entlastet werden. 70 geeignete Leute soll er aussuchen, die vom Geist begabt werden und die ihm zur Seite stehen. Das ist ein sehr vernünftiger Gedanke. Überhaupt ist das hier ein sehr nüchternes Pfingstfest. Aber es ist bemerkenswert, durch Gottes Geistkraft wird das Bedrückende erträglich, werden Lasten geteilt und werden Menschen aufgerichtet. Jesus spricht einmal an einer Stelle vom Geist Gottes als dem Beistand. Da klingt diese Seite an. Der Geist hilft Lasten tragen. Und wer entlastet ist, hat Kopf und Herz wieder frei und ist empfänglich für das Gute und zehrt davon in kargen Wüstenzeiten. Vielleicht können wir das schon mal aus diesem Pfingstgottesdienst heute Morgen mitnehmen. Gott will nicht, dass wir unter einer Last zusammenbrechen. Er will nicht, dass wir uns übernehmen, sondern er tritt an unsere Seite und will unseren trüben Geist, unsere niederdrückenden Gedanken erneuern und auf das Gute ausrichten. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Ich will sie euch abnehmen. Das soll an Pfingsten keine leeren Worte bleiben, sondern diese Worte sollen mit Leben gefüllt werden. Es soll wahr werden. Dafür steht Gottes Geist. Aber wie geschieht das genau?
Mose ging hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann versammelte er 70 Älteste des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Der Herr kam in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzückung, die kein Ende nahm.
Mose überbringt dem Volk die göttlichen Anweisungen, er versammelt die Ältesten. Und dann fällt sichtbar für alle der Geist auf sie. Und ihre Begeisterung kennt keine Grenzen. Interessant ist hier, Gott ergreift die Initiative. Mose stellt sich nicht hin und sagt: So Leute, jetzt passt mal auf, ich habe nachgedacht, so geht's nicht weiter, ihr Mosert, wir organisieren uns jetzt einfach mal anders. Sicher auch, alte Strukturen werden verändert und werden der neuen Situation angepasst, aber letztlich ist es Gott, der handelt. Er lässt seinen Geist auf die 70 fallen. Wenn in einer Gemeinde jemand Verantwortung übernimmt, dann geht das nicht nur um menschliche Qualitäten. Das damals waren sicher bewährte und qualifizierte Leute. Aber befähigt für ihre Aufgabe werden sie nur durch die Begegnung mit Gott. Der Geist Gottes ergreift Besitz von ihnen. Und das wird für alle sichtbar. Wenn Gott einem Menschen begegnet, dann kann sich das ganz unterschiedlich zeigen. Nicht jeder gerät in Ekstase, so wie wir es hier von diesen 70 gehört haben. Und ich glaube, wir hier im Norden sind sowieso etwas anders gestrickt. Was für uns hier Ekstase bedeutet, ja, fällt wahrscheinlich anderen gar nicht auf. Aber trotzdem glaube ich, haben auch wir hier unsere Art und Weise zu spüren und zu merken, an dem, was ein Mensch ausstrahlt, dieser Mensch lebt mit Gott. Er ist von Gottes Geist erfüllt, wie er redet, was er tut, was er denkt, was er sagt. Und das wirkt sich aus auf eine Gemeinschaft. Gott hat im alten Bund seinen Geist immer nur einigen vorbehalten. Aber wenn wir heute diesen Text lesen, dann tun wir das aus der Perspektive von Pfingsten her. In der Rückschau erkennen wir, an Pfingsten hat Gott den Heiligen Geist über alle ausgegossen. Er will uns alle erfüllen mit neuer Freude an Gott, mit einem wachen Blick für das, was er vorhat, was er uns gibt, mit Hoffnung und mit einer positiven Erwartung für die Zukunft, mit Vertrauen, dass er uns vorangeht, mit Dankbarkeit dafür, dass er uns entlastet. Er ist es, der handelt. Und er stellt uns in eine große Gemeinschaft, in der jeder begabt und befähigt ist. Was ist das für ein Reichtum? Pfingsten erinnert uns heute neu daran, wir brauchen Gottes Geist. Wir sind auf ihn angewiesen. Lassen wir uns mit ihm beschenken. Lassen wir uns entlasten. Lassen wir uns mit seinem Atem beleben, uns mit langem Atem beschenken, gerade für die Zeit im Augenblick. Und lassen wir uns neu von ihm begeistern. Denn er hat Gutes mit uns vor. Amen.